wenn man euch fragen würde, kannst du eine Liste machen oder wenigstens ein paar Stichpunkte, was denkst du ist so das Wichtigste im christlichen Leben? Worauf kommt es an als Christ? Was würdest du sagen? Wenigstens so die ersten drei Dinge, die dir einfallen würden. Was würdest du auf die Liste schreiben? Was wär's? Irgendjemand? Freiwilliger? Erich? Glaube? Okay. Was das nächste? Liebe? Jetzt sag nicht Hoffnung. Okay, Glaube, Liebe, was wäre das dritte? Gottes Ehre. Okay, Erich, wir bleiben noch bei dir. Gehorsam. Okay. Wisst ihr, ich denke, dass bei einem jeden von uns die Liste vielleicht unterschiedlich sein würde. Aber was auf jeden Fall draufkommen würde, ich glaube, das sind auch diese vier Sachen, die jetzt hier genannt wurden. Ein jedes Kind Gottes möchte zur Ehre Gottes leben. Ja. Er versteht, wie wichtig der Glaube ist, wie wichtig die Liebe ist, der Gehorsam. Und wisst ihr, deswegen war ich überrascht, gerade über unseren Text. Ich war überrascht, etwas zu finden, das auf der Liste Gottes so weit oben steht, ich hätte es gar nicht eingeordnet. Ich hätte es irgendwo weiter tiefer hingestellt, aber auf der Liste der Prioritäten der Kinder Gottes habe ich etwas gefunden, was so weit oben steht, und ich war überrascht. Und das möchte ich mit euch hier in diesem Text ansehen. Wie letztes Mal auch erwähnt und auch ja, die Predigt damit beendet, möchte ich auch da anfangen. Und ich möchte uns nochmal als erstes dazu den Text lesen, Johannes Kapitel 3 von Vers 27 bis 36. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, dass ihm vom Himmel gegeben werde oder gegeben ist. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wisst ihr, was hier sofort heraussticht, was auffällt? Das ist die Demut dieses Mannes Gottes. Und wenn ihr jetzt auf diesen Text zurückblickt, ich weiß nicht, wie es in euren Bibel angeordnet ist, aber ihr habt ja davor die Rede Jesu im Kapitel 3 mit Nikodemus. Und hier habt ihr Johannes. Und wenn ihr jetzt so von oben auf diese zwei Charakterien, auf diese zwei Predigten draufschauen würdet, so würde sicherlich euer Blick hängen bleiben auf Johannes 3, Vers 16. Mit Sicherheit. Da, wo die Liebe Gottes aufgezeigt wird. Und zwar in dem Maß, das gesagt wird, wisst ihr, seine Liebe war so groß, also im Englischen gebraucht man, he went overboard. Also er hat einfach übertrieben, okay? Gott, du hast einfach übertrieben in deiner Liebe, dass du so weit gegangen bist. Hier wird die Liebe Gottes in Vers 16 aufgezeigt gegenüber der Welt, die verdorben ist, die Gott hasst. Und Gott offenbart seine Welt, seine Liebe zu genau dieser verdorbenen Welt in dem Maß, dass er sagt, ich bin bereit, mich selbst hinzugeben. Und das macht diese Welt, das macht diesen Menschen stolz. Das macht ihn hochmütig, das macht ihn arrogant, dass er denkt, wow, ich bin so wichtig für Gott, dass meine Wichtigkeit sogar die Wichtigkeit seines Sohnes übersteigt. So wichtig bin ich, dass er seine Liebe, sogar seinen Sohn in seiner Liebe hingibt. Und ich glaube, gerade in dieser Perspektive des Textes, wie auch letztes Mal erwähnt, nein, es ist keineswegs die Absicht des Textes, den Blick auf Johannes zu richten. Ja? Denn genau das Gegenteil hat Johannes vor, den Blick von sich wegzulenken und auf Jesus hinzuzielen. Aber ich dachte, das können wir und dürfen wir nicht übersehen. Diese Einstellung, diese Mentalität, die Johannes hat, gerade in diesem Kontext, also einfach wenn wir zwischen den Zeilen lesen, dann sehen wir auf der einen Seite diese Liebe Gottes, diese Erhebung als wenn des Menschen, weil Gott ihn so ehrt und so liebt, und auf der anderen Seite wird aufgezeigt die demütige Haltung, die er eigentlich haben muss in dieser Ehrung Gottes. Und so könnte man sagen, dass Johannes in seiner Demut, als erstes also mit seiner Antwort in Vers 27, ja, fängt ja die Antwort an und erstmal sagt er etwas Allgemeines und dann spricht er direkt von sich. Und da sehen wir seine Demut. Und mit allen Antworten könnten wir hinzufügen, alle Aussagen, die er über Christus tätigt, könnten wir hinzufügen, dass wir sagen, ich nicht. Er ist es, ich nicht. Und so möchte ich diesen Text uns nochmal lesen. Also von Vers 28, seine Antwort an die Jünger, an seine Jünger und hier seine Stellung. Vers 28, ich bin nicht der Christus, sondern er ist es. Ich bin nur vor ihm hergesandt. Ich bin nicht der Christus, er ist es. Vers 29. Ich bin nicht der Bräutigam, er ist der Bräutigam. Ich nicht. Ich bin nur der Freund. Und wisst ihr, noch etwas zu der vielleicht damaligen Kultur. Wisst ihr, wofür der Freund verantwortlich war bei der Hochzeit? Der Freund war der Manager. Er hat alles organisiert. Der Freund war derjenige, der vorausgeeilt ist und der Braut Bescheid gesagt hat, dass der Bräutigam jetzt unterwegs ist. Denn die Braut wusste nicht, wann die Hochzeit stattfindet. Sie wusste nicht um den Tag noch die Stunde. Okay? Es war die Entscheidung dieses Hauses, also des Mannes, wo gefällt wurde, wann die Hochzeit ist. Und der Freund des Bräutigams, der hat alles organisiert. Alles rund um die Hochzeit war seine Aufgabe zu organisieren. Und er lief dann voraus, hat der Braut gesagt, so, der Bräutigam ist unterwegs, mach dich fertig. Und okay, also, Johannes macht es deutlich, ich bin nicht der Bräutigam, ich bin nur der Freund. Und ich sehe, wie hier der Bräutigam zu seiner Braut kommt und ich freue mich darüber, ich freue mich riesig. Das nächste, ich bin nicht auf der Aufsteigerkarriere. Ja, und mit Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er ist auf der Aufsteigerkarriere, ich nicht. Vers 31, Ich bin nicht von der gleichen Herkunft. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde. Ich bin von der Erde. Ich bin nicht von der gleichen Herrlichkeit, von dem gleichen Stand, von der gleichen Herkunft wie er. Vers 31, ich bin nicht, ich habe nicht die Redensautorität wie er. Ihr erinnert euch an Matthäus 7, Vers 29, wo die Bergpredigt beendet wird von Jesus, dass die Leute staunen und sagen, wow, da redet einer mit Exousia, also mit Autorität, mit einer Kraft, mit einer Gewalt, als wäre er der Gesetzgeber. Und das ist, was Johannes hier sagt. Er ist derjenige, der mit dieser Autorität redet, ich nicht. Nächster Vers 33. Mein Zeugnis, wenn ihr mein Zeugnis nicht annimmt, es ist nicht das Gleiche, es hat nicht die gleiche Konsequenz, wie wenn ihr sein Zeugnis nicht annehmt. Merkt ihr, wie Johannes die Autoritäten verlagert und sagt, hört mal zu, wenn ihr auf mich nicht hört, das ist längst nicht so schlimm, wie wenn ihr auf ihn nicht hört. Ich lese es. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Okay? Ich beanspruche das nicht von meinem Reden, dass ihr Gott bestätigt, wenn ihr mich annimmt oder nicht. Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Also in Christus wirkt die volle Kraft Gottes, da ist Gott persönlich da. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. In der Hand Jesu liegt alles. Und deswegen die Konsequenz, wenn ihr auf ihn nicht hört, ist gewaltig. Nicht so bei mir. Natürlich, wenn man auf Johannes nicht hört, der ebenso der Gesandte Gottes war, kann man sagen, so hört man auch nicht auf Gott. Aber Johannes macht hier deutlich, die Konsequenzen sind bombastisch unterschiedlich. Und das nächste Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Die Konsequenzen sind so groß, dass sie mit Leben und Tod verbunden sind. Johannes setzt diesen Anspruch nicht auf sich, dass er sagt, wenn ihr auf mich nicht hört, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Wisst ihr, dass in diesem könnte man zusammenfassen, das Leben oder den Dienst, die Dienstvorstellung, die Dienstphilosophie eines jeden Dieners Gottes, eines jeden Predigers, eines jeden Ältesten, eines jeden Verkündigers. Wenn er sich nicht hier drinnen wiederfindet, so muss er gewaltig an sich arbeiten. So ist er hochmütig. Wie viele Menschen beanspruchen das für sich, wenn ihr nicht mit uns seid, wenn ihr nicht hier seid, wenn ihr nicht XY hört, wenn ihr nicht mich hört, so könnt ihr nicht gerettet werden. Ja, also dann fehlt euch gewaltig irgendwas. Wisst ihr, hier sehen wir die Demut eines Mannes Gottes. Die richtige Haltung. Also Demut und Hochmut. Das ist, was wir hier in diesem Text sehen. Und das ist, worauf ich eingehen möchte. Und wir werden gleich zusammen sehen, wie groß geschrieben in der Schrift, wie groß geschrieben Demut oder Hochmut bei Gott ist. Wisst ihr, mit Demut oder Hochmut muss man sich so vorstellen. Aus eurer Perspektive, ihr seht hier den Tisch. Ja? Stellt euch vor, das ist wie die Tachoscheibe, wenn ihr aufs Auto guckt. Für die Computerfreaks, diejenigen, die Computer spielen, die kennen diese Skala vielleicht nicht unbedingt mit einer Nadel und Zahlen, sondern einen Moment. Ja, Ihr kennt das vielleicht mit so einem Balken, der so in so einem Halbkreis ist, wo etwas zunimmt oder abnimmt. Ich sage mal, der rote Strich, ja, das wäre, okay, wir haben jetzt hier, meine rechte Hand würde das Rote symbolisieren, die weiße Hand das Weiße. Du hast hier den Speed, also die Geschwindigkeit, ne, die nimmt zu und auf dieser Seite nimmt halt der weiße Strich ab. Wisst ihr, so funktioniert das mit Demut und Hochmut. Es ist nie unabhängig voneinander, sondern es geht zusammen. Wenn auf der einen Seite hier, sagen wir Hochmut und hier Demut, ja, wenn Hochmut zunimmt, ja, auf dieser Skala, so wird Demut weniger. Wenn Demut größer wird, so wird Hochmut weniger. Ja, es balanciert sich hin und her aus. Deswegen, wenn wir von Demut reden, ist Hochmut mit im Boot. Ja, immer. Entweder wird Hochmut weniger oder Hochmut steigt und Demut wird weniger. Das sehen wir ganz einfach aus einigen Bibelstellen. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber wie zum Beispiel Jakobus sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ja, das spielt zusammen. Oder Sprüche 15,33, die Furcht des Herrn, die Frucht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Bisschen weiter, Sprüche 16, Vers 18, vor dem Verderben komm Stolz und Hochmut vor dem Fall. Und so haben wir viele Bibelstellen, die uns aufzeigen, es geht zusammen. Entweder du hast Ehre und Gott begnädigt dich aufgrund der Demut oder wenn die Demut mangelt, gibt es Strafe, also gibt es Zucht und so weiter. Also sie arbeiten immer zusammen in diesem, wie soll ich sagen, Geschwindigkeitsanzeige. Was ist wirklich Demut? Was stellt ihr euch unter Demut vor? Demut ist eine Gesinnung, ein bestimmtes Denken. Und zwar eine Willensentscheidung in diesem Denken. Es ist nicht passiv, sondern es ist aktiv. Es ist so eine starke Willensentscheidung, so wie vergleichbar mit Zorn. Hast du vielleicht nie zusammengebracht. Ja? Zorn war vielleicht einfach eine Explosion, ein Ausbruch. Aber Zorn ist etwas, was den ganzen Menschen mitreißt, ja, in Mitleidenschaft zieht. Und genauso stark ist Demut. Demut ist niemals passiv, sondern es ist eine gewisse Denkweise, die genauso stark ist wie Zorn. Das Erste, was Demut ist, Demut sehen wir in Römer Kapitel 12, Vers 3. Und zwar die richtige Denkweise über dich selbst. Eine richtige Sicht über dich selbst. Das ist das allererste, was Demut ist. Aus Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er richtig denke. Richtig bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Demut ist nicht einfach nur unter dem Teppich oder unter dem Stuhl sitzen oder unter dem Tisch sitzen oder sonst irgendwo, sondern das ist ein dir gegebenes Maß richtig anzunehmen. Okay? Ganz einfach, wenn du nicht der Chef bist, bei dir auf Arbeit, ja, dann ist die richtige Haltung von dir, dass du unter dem Chef bist und dir vom Chef sagen lässt. Ganz einfach. Ja, das ist zu verstehen, wo stehe ich auf dieser Leiter des Sagens. Bist du der Chef, dann darfst du und sollst du als Chef hantieren. Ja. Gesetze weitergeben in deiner Firma, die Firma leiten. Das ist nicht arrogant, wenn du Sachen bestimmst und sagst. Also ein richtiges Maß von dir selber zu haben. Zweitens, Demut hat etwas zu tun, also mit dem Denken, und zwar mit dem dienenden Denken. Sich unter die Last des anderen stellen, sich zu unterordnen. Vielleicht denkst du, hoppsala, das passt aber nicht zusammen mit dem ersten, das richtige Maß. Wie soll denn der Chef sich da drunter stellen, unter die Arbeitskollegen, also unter seine Untertanen sozusagen? Das funktioniert ganz gut. Und zwar mit dieser dienenden, demütigen Haltung. Am besten sehen wir das bei Christus. In Philipper Kapitel 2, diese Passage ist nicht zu übersehen, wo wir aufgerufen werden, demütig zu sein, und zwar schon im Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir sehen, dieser Text handelt um Demut und er spricht den anderen zu halten, also eine demütige Haltung zu haben, eine richtige Gesinnung zu haben. Es hat etwas mit dem Denken zu tun. Leute, das Wort Gottes wendet sich immer zu den Leuten, die denken. Ja? Niemals an Leute, die irgendwelche Fantasien haben oder Illusionen, sondern es richtet sich an den Verstand. Demut richtet sich an den Verstand. Gott richtet sich hier an unseren Verstand und möchte ihn korrigieren. Und zwar die Denkweise. Demut bedeutet, eine dienende Denkweise zu haben. Und das sehen wir in Philipper 2, wo Christus gezeigt wird, wie seine Denkweise war, wie demütig sie war. Und zwar, er steigt herab von seinem Thron. Er steigt herab von seinem hohen Ross, von seinem Amt, von wo auch immer wir stehen, heißt es für uns herabzusteigen von deiner Position und runterzugehen. Ein wunderbarer Text, der genau diese Handlung Christi, die demütige Handlung Christi in Philipper Kapitel 2, dass Christus sich erniedrigt hat bis zum Tod, beschreibt, ist in Markus Kapitel 10. Ein wunderbarer Text. Jesus verkündet seinen Jüngern und sagt ihnen, wisst ihr was? Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Wir sind unterwegs nach Jerusalem. Für die Jünger ist sofort, es klingelt, oh, wir sind unterwegs nach Jerusalem. Das bedeutet, er wird das Königreich aufrichten, denn er spricht von seinem Ende in Jerusalem. Das muss es sein. Er wird das Königreich aufrichten. Und wie bekannt bei uns, also wer erster kommt, wird als erster bedient, kommen zwei Jünger zu Jesus und sagen, Herr, wir haben eine Bitte. Hey, wir sind die allerersten, die zu dir damit kommen. Wenn du dein Königreich aufrichten wirst, dürfen wir zu Rechten und zu Linken sitzen. Okay? Wir sind die Ersten, die das gefragt haben. Und Jesus geht darauf ein und sagt, hört mal zu, Markus Kapitel 10, Vers 42. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sehr interessant, dass Jesus hier verweist auf die Heidenvölker, darauf möchte ich aber nicht eingehen, sie unterdrücken, also bei den Heidenvölkern, ja, sie unterdrücken sie und dass ihr großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das, was in Philipper beschrieben wurde, dass Christus sich erniedrigt hat bis zu dem Kreuzestod, das beschreibt Jesus hier, diese Erniedrigung bis zum Kreuzestod, sagt er, das ist ein Dienen. Ja, ich diene euch hier, während ich unter euch bin. Ich diene euch mit meinem Tod. So weit geht mein Dienen. Das hat man sich nicht vorgestellt, dass dieser Meister uns dient, dass dieser Herr uns dient, dass er unter unsere Lasten, unter unsere Sünden seine Schulter drunter schiebt. Dienen, Demut bedeutet, eine dienende Gesinnung zu haben. Niemand, der nicht bereit ist, seine Schulter unter die Lasten des anderen zu stellen, ist demütig. Wenn du nicht bereit bist zu dienen, wenn du keine dienende Gesinnung hast, dann fehlt dir Demut. Dann ist auf diesem Barometer Hochmut und nicht Demut. Das, genau das hat Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern vorgeworfen. Könnt ihr euch erinnern, Matthäus 23, wo Jesus sagt, sie binden schwere und erdrückende Lasten und legen sie auf die Leute, auf ihre Schultern, aber selber wollen sie es nicht mit einem Finger heben. Also die ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr geht keineswegs mit eurer Schultern drunter unter die Last der Menschen. Und das ist, was Gott erwartet. Das ist, was Demut ist. Also als erstes die richtige Haltung von dir selbst, und zwar von Gott aus gesehen, von seiner Perspektive aus gesehen. Das zweite ist die demütige, die dienende Gesinnung. Das nächste ist, Demut bedeutet gehorchen. Das kannst du nicht voneinander trennen. Demut bedeutet zu gehorchen. Wieder zu Philipper Kapitel 2, Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. So weit ist er gegangen. Er war gehorsam. Und zwar so gehorsam bis zum Ende. In allem gehorsam. Demut und Gehorsam ist unzertrennbar. Demut ist, wenn man sich etwas sagen lässt. Wenn du Menschen da hast, die dir etwas sagen können. Und als allererstes geht es mir darum, dass wir uns von Gott was sagen lassen. Demut bedeutet, sich von Gott etwas sagen zu lassen, gehorsam zu sein. Hört Psalm 19, Vers 7, 119, 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Wenn wir die Skala vor uns haben, ja, da hat auf einmal Demut überwogen, er wurde gedemütigt, der Stolz ist verschwunden, da war nur noch Demut auf der Skala. Und da sagt er, wo ich erfolgreich von Gott gedemütigt wurde, da befolge ich dein Wort. Vers im gleichen Psalm 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Hängt vollkommen zusammen. Es ist, sich etwas sagen zu lassen. In der Geschichte Israels sehen wir es. Der König Hiskia wollte wieder das Passafest einführen. Ihr wisst, die Königreiche waren geteilt. Es gab das nördliche und das südliche Königreich. Das eine war das Königreich Juda, das andere das Königreich Israel. Und Hiskia war der König von Juda. Und er sah, dass das ganze Volk gottlos geworden ist und die Feste Gottes nicht eingehalten hat. Und er wollte das ganze Land, auch selbst das Land Israel, also das andere Königreich, das ihm theoretisch nichts anging, er war besorgt, dass sie die Gebote Gottes halten. Und er lässt über das ganze Land, also auch über das andere Königreich ausrufen, kommt zu uns und haltet das Passa. Und im zweiten Buch Chroniker, Vers 30, lautet es, Vers 11, doch etliche von Asa und Manasse und Sebelon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Dadurch, dass sie Gehör schenken einem anderen König in einem anderen Land, natürlich auch selbstverständlich Gott, macht der Text es deutlich, der Gehorsam, das sich sagen lassen, bedeutet Demut. Sie demütigten sich. Also, es ist unzertrennbar. Wir sehen erstmal die richtige Gesinnung, die richtige Einstellung über uns selber, die Gesinnung des Dienstes, sich darunter stellen. Und das nächste, Demut bedeutet zu gehorchen. Nächstes, Demut bedeutet auch genauso, sich selbst Gott zu überlassen, seine Wege Gott zu überlassen. Wieder gehen wir zu Christus. Der ganze Leidensweg Jesu war ein völliges Überlassen, sich selbst Gott überlassen. Also ein demütiges Herz ist ein Herz, das sich Gott überlässt, seinen Wegen überlässt, der darin ruht, ruht in den Wegen Gottes. Also das ist, was Demut ist. An was können wir sonst noch Demut erkennen? Ich fand eine sehr gute Geschichte im Alten Testament, wo Gott selbst das Zeugnis einem Menschen über Demut gibt, dass er demütig geworden ist. Und da sind einige Dinge festzustellen in diesem Text. Und auf diese Geschichte möchte ich unsere Aufmerksamkeit lenken. Und das ist Ahab. Vielleicht hast du nicht gedacht, dass Ahab etwas mit Demut zu tun hat. Und zwar in der Begebenheit, wo Ahab sehr gesündigt hat. Und zwar hat er sich verkauft, wirklich, der Sünde verkauft, wie es Gott selber bezeichnet. Ahab hat es erlaubt, dass sein Untertane, und zwar Naboth, getötet wird, weil Ahab, der König, sein Weinberg haben wollte. Ja, diese ganze Geschichte mit Isabel, mit den Briefen, mit den falschen Zeugen und so weiter. Und jetzt war dieser Naboth tot, endlich. Der König Ahab geht hin in den Garten, also in diesen Weingarten und begutachtet ihn. Er freut sich, er stolziert über diesen Weinberg und siehe da, in dieser Zeit spricht Gott zu seinem Knecht, zu Elia. Und sagt, Elia, geh hin zu diesem Mann, zu dem König und sag ihm diese und diese folgende Botschaft. Und Gott gibt ihm die Botschaft, die er sagen soll. Elia kommt in den Weinberg und Ahab freut sich riesig über Elia, ihn zu sehen. Er begegnet ihn mit den Worten, hast du mich gefunden, mein Feind? Ja, also die hatten eine sehr gute Beziehung, ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Dieser war König und dieser war sozusagen König der Propheten. Oder ja, dieser stand auf Gottes Seite, dieser stand auf der Seite der Sünde. Das bewundert mich bei Elia, aber darum geht es jetzt hier nicht. Elia gibt ihm die Botschaft Gottes und sagt, weißt du was? Da, wo die Hunde Nabots Blut geleckt haben, da werden sie auch deins. Und es wird ein Gericht kommen über Isabel und über dein ganzes Haus. Isabel wird von Hunden gefressen werden und dann jeder, der in der Stadt von dir stirbt, wird von Hunden gefressen werden. Das war die Botschaft Gottes an diesen Mann Ahab. Und jetzt kommt's. Ahab geht zurück in sein Haus und da passiert etwas. Und diese paar Worte möchte ich mit euch lesen. Es ist im Buch der Könige, 1. Könige 21, von Vers 27. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Okay, hier wird uns Ahab beschrieben. Und jetzt folgendes, jetzt sagt Gott etwas. Da erging das Wort Jahwes an Elia, den Tischbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigte? Also das, was hier gerade eben beschrieben wurde, im Vers 27, beschreibt Gott als demütigte. Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seiner Lebzeiten hereinbrechen lassen und so weiter. Also betrachten wir mal ganz kurz dieses, was wir hier sehen im Vers 27, was Ahab hier tat. Und zwar legt er die äußere Erscheinung ab. Ja? Also sein königliches Gewand zerreißt er, das, was ihn als König sichtbar werden lässt, das legt er ab. Seine Hoheit. Kleider machen Leute. Ja? Ein jeder, wenn er jetzt mit Sakko und Krawatte und mit allem drum und dran irgendwo erscheint, er wird doch als solch einer angesehen. Ja? Wenn der gleiche Mensch jetzt Sacktuch anziehen würde, also ich würde jetzt am besten heute wahrscheinlich bezeichnen, Kleider eines Landstreichers, zerfetzt, schmutzig, dreckig, und er irgendwo erscheinen würde, die gleiche Person, du würdest diese Person anders ansehen. Also wir sehen, was Ahab hier macht, sein äußeres Erscheinen wird verändert. Wisst ihr, das ist keine Botschaft, okay, pass auf deine Kleider auf. Ja, wenn du demütig sein willst, pass auf deine Kleider auf. Aber ich möchte sagen, pass auf dein äußeres Erscheinungsbild auf. Demütig bedeutet, für was du dich ausgibst, was dich ausmacht. Vielleicht sind es bei dir Kleider. Vielleicht ist es aber auch dein Auto. Vielleicht ist es dein Haus. Vielleicht ist es dein Job. Vielleicht ist es dein Können. Ja? Vielleicht ist es sogar deine Frömmigkeit. Das sehen wir nämlich beim Beispiel, wo diese zwei Männer in den Tempel gingen, um zu beten. Der Pharisäer, der hat sein Äußeres gehabt und das war seine Frömmigkeit. Das ist das, was der Zöllner abgelegt hat. Er sah sich ganz anders. Also, Demut bedeutet immer, das ist das Prinzip, das gilt immer, das äußere Erscheinungsbild, wenn es verkehrt ist, abzulegen. Seh auf dein äußeres Erscheinungsbild, was es ist. Ich weiß es nicht, aber lass Gott an dir arbeiten, dass er dir aufzeigt, okay, was gilt es? Gott möchte, dass du demütig bist. Als erstes hier dein äußeres Erscheinungsbild. Zweitens, Verzicht auf die Ansprüche. Ich lese den Vers von Ahab nochmal. Aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um. Ja, das ist das äußere Erscheinungsbild. Um seinen Leib. Und er fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Also er fastete, er verzichtet auf seine Ansprüche. Er war König, er konnte sich alles leisten, aber er verzichtet auf alles, auf seine Ansprüche. Und das möchte ich als nächstes Prinzip hinstellen. Demut bedeutet aus Gottes Perspektive, bist du bereit, auf deine Ansprüche zu verzichten? Auf was hast du überhaupt alles Ansprüche? Auf was setzt du Ansprüche? Ist es nicht so, dass wir besonders hier in unserem Land hohe Ansprüche haben? Warum? Weil wir stolz sind. So führt Gott das zurück. Wir haben den Anspruch, dass die Zeitung pünktlich um 6 Uhr vor der Tür liegt. Und wehe dem Postboten, der es nicht um 6 Uhr vor die Tür bringt. Oder sonst irgendwelche Ansprüche. Jeder. Die Kinder haben ihre Ansprüche. Warum? Weil sie stolz sind. Wir als Eheleute, wir haben Ansprüche und haben vielleicht Schwierigkeiten in der Ehe aus dem Grund, weil wir stolz sind. Und das zeigen unsere Ansprüche. Sind wir bereit? Verstehen wir, dass wir in der Wirklichkeit gar keine Ansprüche haben, dass wir eine dienende Haltung haben sollten. Nächstes, und das sehen wir, das königliche Reden verstummt bei Ahab. Er geht still einher. Wisst ihr, auch das gehört zu Demut. Dass man eine gewisse Redensart nicht nur die Ansprüche, die wir haben, also unsere Mentalität, sondern auch gewisse Redensart verstummt. Auf einmal wird man still. Man würde etwas sagen, aber man ist still. Warum? Weil in vielem Reden, besonders wenn wir etwas beurteilen, was jemand anders gemacht hat, zeigt nichts anderes als unseren Stolz. Wenn wir irgendwo hinkommen und eine Sache sehen und fragen oder laut äußern, ja, wer hat das denn gemacht? Was wollen wir damit sagen? Wir wollen sagen, das ist ein schäbiges Zeug, was hier ist. Also wie konnte man sowas zusammenschustern? Wie könnte man sowas nähen? Wie kann man das nur hierhin platzieren? Wie sieht das denn aus? Das passt farblich nicht. Das hat keine Qualität und so weiter und so fort. Mit anderen Worten würden wir sagen, wenn ich das gemacht hätte, dann würde das ganz gut aussehen. Okay? Und nur weil das irgendeiner gemacht hat, darum sieht das so furchtbar aus. Also vieles am Reden würde schweigen, würde still sein. Also wir sehen, was Demut ist, und wir sehen an diesem Beispiel, was ein demütiger Mensch, was ihn ausmacht. Ja, es ist das Heruntersteigen vom hohen Ross, es ist Verzicht auf Ansprüche, und es ist in vielen Hinsichten das Schweigen über gewisse Sachen, dass man das lernt zu schweigen. Wie wichtig ist Demut? Das erkennen wir daran, wenn wir wieder zu uns rübergehen und sagen, okay, wenn für uns etwas wichtig ist, woran erkennt man das? Woran erkennt man eine Sache, die für dich wichtig ist? Du würdest sagen, ja, ich erkenne das vielleicht einfach an anderen Leuten. Sie reden darüber sehr viel. Daher weiß ich, es ist für ihn wichtig. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, dann spricht er über ein Thema. Also ist das für ihn wichtig. Und wir würden sagen, man sieht, wie wichtig ein Thema ist, in dem, wie man vielleicht mit dieser Sache umgeht. Ja? Man sieht, wie wichtig dir das Auto ist, indem man einfach betrachtet, wie du damit umgehst. Ja? Wenn du rüberläufst, bevor deine Frau ausgestiegen ist und ihr die Tür aufmachst, nicht wegen Höflichkeit, sondern weil du Angst hast, dass sie auf einmal die Tür zu weit aufmacht und da ein Kratzer reinkommt, dann wird sichtbar, wie wichtig dir das Auto ist, okay? Also das ist ein einfaches Beispiel. Ich weiß, bei euch passiert sowas nicht. Das geht um andere Leute, aber vielleicht habt ihr etwas anderes in eurem Leben, wo ihr das klar erkennt, okay, ich sehe an dem, wie er damit umgeht, wie wichtig oder eben nicht wichtig es ist. Genau das Gleiche sehen wir auch hier bei der Demut. Und zwar, wenn wir gucken, was Gott über Demut redet, und wenn wir gucken, wie Gott mit Menschen umgeht oder wie Gott handelt, wenn es um Demut oder Hochmut geht, daran können wir erkennen, wie wichtig es ist. Ich möchte nur eins erwähnen. Bevor wir für heute Schluss machen. Wisst ihr eigentlich, dass die ganze Geschichte des Volkes Israels in der Wüste, diese 40 Jahre, etwas zu tun hatte mit ihrer Demut oder mit ihrem Hochmut? Vielleicht habt ihr diese Geschichte immer nur betrachtet aus der Perspektive, sie haben gesündigt. Ja? Sie waren ungehorsam, sie haben gemurrt, wo sie die Kundschaft da in das Land Kanaan geschickt haben, und deswegen hat Gott sie bestraft und deswegen mussten sie 40 Jahre hin und her in der Wüste rummarschieren. Hört mal, hier sehen wir etwas im Text, 5. Mose Kapitel 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den Jahwe, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Und jetzt kommt der Grund, warum er das gemacht hat. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Damit dir offenbar wird, was in deinem Herzen ist, Volk Israel, nicht Gott. Gott wusste das. ob du seine Gebote halten würdest oder nicht, Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das und so weiter und so fort. Ja? Also hier beschreibt Gott und sagt, wisst ihr, ihr im Volk Israel, dass ich in der ganzen Wüstenwanderung diese 40 Jahre aus dem Grund es durchgezogen habe mit euch, um euch zu demütigen. Meint ihr, das sagt etwas aus, wie wichtig die Demut in Gottes Augen ist? In dem, wie er hier mit dem Volk Israel umgeht, dass er Leute 40 Jahre lang in der Wüste in totaler Abhängigkeit zu Gott leben lässt, wandeln lässt, um ihnen Demut beizubringen? Glaubt ihr, ist es wichtig für Gott in deinem und in meinem Leben, dass wir demütig sind? Ich hoffe, dass auf dieser Liste der Prioritäten oder der Vorstellung von Christsein Demut ein wenig höher gerückt ist. Ja, dass wir sagen, okay, ich will oder ich muss darüber noch ein bisschen nachdenken. Also da bin ich noch nicht fertig. Dann ist es Gott gelungen, ja, durch die heutige Botschaft, wenn du verstanden hast, wenn es zu deinem Gebet geworden ist, Herr, ich möchte darin wachsen. Ich möchte mehr verstehen, wie wichtig es für dich ist. Und das soll auch so wichtig für mich werden. Lass uns beten.